Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Peter Sawicki, schönen guten Abend. Es war das letzte Wochenende, der letzte Tag, bevor ab Mitternacht in Deutschland ein leichterer Lockdown in Kraft tritt. Leichter jedenfalls als im Frühjahr. Er könnte für viele Beschäftigte dennoch schon zu hart sein, so die Befürchtung. Die schärferen Maßnahmen gelten zunächst für den November. Eine automatische Rücknahme danach gibt es aber ausdrücklich nicht.
Also wir reden jetzt erstmal über die nächsten 4 Wochen. Die sind jetzt entscheidend, damit wir die Welle auch entsprechend brechen. Danach müssen wir weitersehen. Garantien kann niemand abgeben. Und da muss im Dezember halt eine neue Entscheidung getroffen werden.
Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus heute in der ARD. Die Corona-Situation in Deutschland ist gleich wie so oft unser Hauptthema, außerdem die in Großbritannien. Wir blicken außerdem nach Georgien, nach der dortigen Parlamentswahl und den Wahlkampf-Endspurt in den USA. In einer Stunde wird das öffentliche Leben in Deutschland wieder spürbar eingeschränkt. Kultureinrichtungen, Restaurants etwa bleiben vorerst geschlossen. Maßnahmen, die betroffenen Firmen fast 20 Milliarden Euro Verluste bescheren könnten, das haben Ökonomen ausgerechnet. Und nicht nur deswegen stehen die Beschränkungen weiter in der Kritik. Politisch Verantwortliche argumentieren mit einem drohenden Gesundheitsnotstand, den es zu verhindern gelte. Heute etwa von Seiten der Berliner Landesregierung. Claudia van Laak berichtet.
Die Schließung von Restaurants, Kinos und Theatern ab morgen, das Herunterfahren des öffentlichen Lebens im November. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller nannte dies in seiner heutigen Regierungserklärung schwer und bitter, aber notwendig. Eine Lage wie in Berlins Partnerstadt Brüssel müsse unbedingt vermieden werden.
Meine Damen und Herren, ich will kein Brüssel in Berlin, ich will kein Bergamo, ich möchte keine Bilder, wie wir sie im Frühjahr gesehen haben, von Kühllasten. Dann mit Verstorbenen, die durch New York fahren. Ich möchte so etwas nicht für Berlin.
Berlin setzt die Beschlüsse von Bund und Ländern weitgehend um. Ausnahmen wird es beim Sport geben. Kinder dürfen weiterhin in Gruppen Sport treiben, drinnen und draußen, so der SPD-Politiker.
Die Kinder sind in einer besonderen Situation und wir haben wieder im Senat, als wir die Maßnahmen beschlossen haben, darauf geachtet, dass wir einerseits in der bundesweiten Verständigung bleiben, aber wieder darauf reagieren, dass wir in einer Großstadt auch besondere Situationen haben.
So bleiben auch Zoo und Tierpark geöffnet. In den Bibliotheken können weiter Bücher ausgeliehen werden. Müller, derzeit auch Chef der Ministerpräsidentenkonferenz, versprach, das Parlament bei den politischen Maßnahmen zur Bewältigung der Krise künftig stärker einzubinden. Am Donnerstag hatte der rot-rot-grüne Senat die verschärfte Infektionsschutzverordnung beschlossen. Heute debattiert das Abgeordnetenhaus darüber nachträglich. Dies stieß besonders bei der AfD auf Kritik. Fraktionschef Georg Pasterski nannte die beschlossenen Einschränkungen unverhältnismäßig, übertrieben und undifferenziert.
Wer ein Restaurant, ein Fitnessstudio, ein Kabarett oder Kino betreibt, wird spätestens ab morgen, Montag, zum Opfer einer kurzsichtigen Symbolpolitik.
Im Gegensatz zu den Oppositionsfraktionen AfD und FDP trägt die CDU die verschärften Regeln mit. Nicht ohne den Finger in die Wunde zu legen, die unzureichende Digitalisierung der Berliner Verwaltung. Wenn die Verwaltungsmitarbeiter jetzt erneut ins Homeoffice geschickt würden, dann entließe man die Mitarbeiter ins Nichtstun, so Oppositionsführer Drecker.
Wenn größere Teile der Verwaltung wieder im Homeoffice zur Untätigkeit verurteilt wird, dann schädigen wir auch noch diejenigen Unternehmen, die trotz Beschränkungen arbeiten können. Und das müsste Ihr Senat doch in den letzten 9 Monaten geregelt haben, meine Damen und Herren.
Regierungschef Michael Müller appellierte zum Abschluss seiner Rede noch einmal an die Eigenverantwortung aller. Die Kontakte müssten unbedingt auf das Minimum reduziert werden.
Berichtet für uns Claudia van Laak. Einen zweiten Lockdown verhindern, diesem Anspruch ist Deutschland nicht gerecht geworden. Doch, damit ist man nicht allein auf weiter Flur. Auch anderswo in Europa werden die Beschränkungen verschärft. Doch auch dort ist das nicht unumstritten. In Spanien gab es an diesem Wochenende Ausschreitungen. Aus Großbritannien wird so etwas bislang nicht gemeldet. Fest steht aber seit gestern, auch das Königreich steht vor einem angespannten November, mindestens. Christine Heuer berichtet.
Der Schock kam mit Ansage, trotzdem sitzt er tief. Seit Tagen war absehbar, dass die Regierung um eine Kehrtwende in ihrer Corona-Politik nicht herumkommt. Gestern Abend, zwei Tage früher als ursprünglich geplant, hat Boris Johnson den zweiten nationalen Lockdown angekündigt. Am Donnerstag soll alles schließen, was nicht lebensnotwendig ist. Die Menschen sollen zu Hause bleiben. Persönliche Kontakte werden beschränkt, Schulen und Universitäten dürfen aber weitermachen. Die Maßnahmen gelten bis zum 2. Dezember. Schlimme Nachrichten für die Engländer, die heute Morgen dann noch einmal getoppt wurden, als Staatsminister Michael Gove für die Regierung ins Fernsehen ging und zugab, dass das Land möglicherweise länger im Lockdown bleiben muss als bis zum Dezember. Wenn die Daten da nicht so sind wie erhofft, könnte der Lockdown also verlängert werden, fragt die Moderatorin Gove.
If the data on the whole is not looking as you are hoping, then the national lockdown could be extended.
We will always take a decision in the national interest based on evidence. The best information we have.
Is that yes?
Yes.
So it could be extended.
Yes.
Die Briten dürfte die Ansage noch weiter auf die Palme treiben. Vor wenigen Tagen noch bestand Boris Johnson darauf, ein zweiter Lockdown sei desaströs, die nukleare Option für die schwankende britische Wirtschaft. Der Regierungschef schloss ihn deshalb aus. Gestern dann die Kehrtwende. Die Zahlen galoppieren, die Pandemieberater sehen ihre schlimmsten Szenarien weit übertroffen. Und der Premierminister erklärt abrupt, nun sei es Zeit zu handeln. Man müsse der Natur mit Demut begegnen, um das Gesundheitssystem nicht zu überfordern.
The risk is that for the first time in our lives, the NHS will not be there for us and for our families.
Zum ersten Mal in unserem Leben besteht das Risiko, dass der NHS nicht für uns und unsere Familien da sein kann. Ärzte und Pfleger müssten entscheiden, wen sie behandeln, wer Sauerstoff bekommt und wer nicht, wer leben und wer sterben würde.
Who would get oxygen and who wouldn't? Who would live and who would die?
Vor dieser Gefahr allerdings warnen seine Berater den Premierminister schon geraume Zeit. Statt nationaler Maßnahmen gab es ein regional gestaffeltes Ampelsystem, an das viele sich nicht hielten, weil sie sich ungerecht behandelt fühlten oder ihnen die Regeln schlicht zu kompliziert waren. Für Johnson hat sein Handeln auch politische Konsequenzen. Am Mittwoch stimmt das Parlament über den neuen Plan ab. Es wird mit mächtig Ärger auf dem rechten Tory-Flügel gerechnet. Dort hält man strikte Corona-Maßnahmen ohnehin für Teufelszeug. Und auch dort sind viele fassungslos, wie der Premierminister in der Krise agiert.
Aus London war das Christine Heuer. Wir gehen noch einmal zurück nach Deutschland, wo neben Corona besonders die CDU derzeit von sich reden macht. Selbst eine mögliche Spaltung wird dort schon befürchtet. Nach der regelrechten Attacke von Friedrich Merz gegen ein vermeintliches Establishment vor wenigen Tagen. Anlass war die Absage des für Dezember terminierten Parteitags, offiziell wegen Corona, nach Meinung von Merz, um ihn als Parteichef zu verhindern. Er musste sich dafür viel Kritik gefallen lassen. Gestern Abend wurde dann aber der Parteitag bereits neu terminiert. Gudula Geuter dazu.
Die Debatte über den Parteitagstermin hat der CDU geschadet, betont Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Die Resonanz aus der CDU und von außen habe alle zu einem Einsehen gebracht, sagte sie dem Sender NTV. Es klingt nach Erleichterung und Mahnung zugleich, wenn sie hinzufügt.
Ich glaube, es war ein Blick in den Abgrund, den alle tun konnten. Und ich hoffe, dass der so nachhaltig war, dass der faire Wettbewerb, ich will das nochmal betonen, der wirklich 8 Monate ja auch organisiert worden war, auch mit hohem Einsatz und Disziplin der Kandidaten selbst, dass dieser faire Wettbewerb jetzt auch bis zum Ende beibehalten werden kann.
Am Samstagabend hatte Generalsekretär Paul Ciemiak via Twitter mitgeteilt, die drei Kandidaten hätten sich geeinigt. Die Führungsfrage solle auf einem Parteitag Mitte Januar geklärt werden. Man wolle den Bundesvorstand bitten, diesen Termin festzulegen. Dem waren offenbar mehrere Telefon- und Videokonferenzen zwischen Friedrich Merz, Armin Laschet und Norbert Röttgen vorangegangen, gefolgt von der Abstimmung mit Parteichefin und Generalsekretär. Der neue Termin liegt nur etwa 6 Wochen nach dem ursprünglichen am 4. Dezember, den der Bundesvorstand mit Verweis auf die Corona-Lage abgesagt hatte, gefolgt von Protesten und Vorwürfen des Kandidaten Friedrich Merz.
Ich merke das seit einigen Wochen. Es gibt Teile des Partei-Establishments. Es sind Teile, es sind nicht alle, aber beachtliche Teile, die verhindern wollen, dass ich Parteivorsitzender werde. Und damit wird jetzt auch dieser Parteitag verbunden. Ich möchte, dass ein Parteitag stattfindet.
Merz' Attacke kam offenbar auch bei den eigenen Anhängern nicht durchweg gut an. Denen hatte der frühere Fraktionsvorsitzende geschrieben, er habe sehr viel Zustimmung, aber auch Kritik bekommen. Zitat: Über die Zustimmung freue ich mich, die Kritik nehme ich sehr ernst. Mehrere CDU-Landesverbände regten in der Folge die Verschiebung auf Januar an. Der Zeitplan ist eng. Am 14. März finden in Hessen Kommunalwahlen, in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Landtagswahlen statt. Später im Jahr folgen die Wahlen zu 4 weiteren Landtagen und schließlich zum Bundestag. Man brauche Klarheit für das neue Jahr, twitterte Armin Laschet nach der Einigung. Dem diene der gemeinsame Vorschlag. So auch Norbert Röttgen, der schrieb, wir müssen unsere Führungsfrage zügig klären, um uns dann mit neuer Kraft auf die anstehenden Wahlkämpfe zu konzentrieren. Merz sprach von einem guten Kompromiss. Wie viel Zeit nach der Kandidatenkür für diese Wahlkämpfe bleibt, hängt auch davon ab, in welcher Form der Parteitag abgehalten wird. Man bereite sich auf 3 Varianten vor, erläuterte Kramp-Karrenbauer, auf einen Präsenzparteitag oder eine digitale Veranstaltung, auf der dann entweder ebenfalls digital oder aber per Brief abgestimmt würde. Die Briefwahl sei die komplizierteste Variante, schränkte sie ein.
Präsenzparteitag wird davon abhängen, wie sich die Covid-Situation weiterentwickelt. Und Digitalparteitag mit Wahl hängt davon ab, ob wir die Rechtssicherheit hinbekommen. Und da gibt es ermutigende Signale von Wolfgang Schäuble, dem Bundestagspräsident, aber eben auch von Vertretern von SPD, FDP und Grünen.
Sie sei deshalb zuversichtlicher, dass eine rechtssichere Lösung gefunden werden könne. Schon zuvor hatte sie für eine Grundgesetzänderung geworben. Über das Parteitagsverfahren im Einzelnen sowie über die rechtlichen und technischen Fragen soll, so Ziemiak, abschließend der CDU-Vorstand am 14. Dezember entscheiden.
Auf einen langen Herbst und Winter einstellen, das gilt in Europa vor allem für die Pandemie. In Belarus primär für den anhaltenden Machtkampf zwischen Präsident Lukaschenka und der Opposition. Diese hat auch heute eine Großdemonstration gegen den immer stärker isolierten Staatschef organisiert. Lukaschenka seinerseits rüstet in diesen Tagen parallel noch einmal verbal auf. Es bleibt also angespannt in dem Land und politisch geht's nicht wirklich voran. Carla Engelhardt berichtet.
Die Polizei sperrte Zufahrtsstraßen und mehrere große Plätze mit Gittern ab. U-Bahn-Stationen wurden geschlossen. Ein Großaufgebot an Sicherheitskräften marschierte mit Sturmgewehren auf. In den Seitenstraßen bezogen Gefangenentransporter Stellung, wie das unabhängige Nachrichtenportal tut.by auf Fotos und in Videos zeigte. Trotzdem strömten zehntausende Menschen in verschiedenen Kolonnen aus der Minsker Innenstadt Richtung Kurpati, zum Friedhof für die Opfer des Stalinismus. Immer wieder wurden sie von schwer bewaffneten Sicherheitskräften aufgehalten und auseinandergedrängt. Die Opposition hatte zu einem Marsch gegen den Terror aufgerufen, gegen die zunehmende Polizeigewalt und gegen Langzeitpräsident Lukaschenko. Er hatte vergangene Woche die Order ausgegeben, Arbeiter, Lehrer oder Ärzte, die sich dem Streikaufruf der Opposition angeschlossen hatten, zu entlassen, Studenten, die demonstrierten, zu exmatrikulieren. Und Präsident Lukaschenko drohte offen und direkt mit noch mehr Gewalt gegen die Demonstranten. Wir machen keine Gefangenen mehr. Wenn jemand einen Militärangehörigen berührt, muss er mindestens ohne Hände weggehen. Jetzt reicht es. Wir werden nicht weichen. Er habe früh gewarnt, dass rote Linien nicht mehr überschritten werden dürfen. Warnschüsse wurden abgegeben und Blendgranaten in die Menge geworfen. Außerdem funktionierte das mobile Internet zeitweise nicht. Die Behörden wollten damit verhindern, dass sich Demonstranten etwa über Telegram verabreden oder Videos von Festnahmen schnell verbreitet werden. Das Menschenrechtszentrum Wjesna sprach am Nachmittag von mehr als 70 Festnahmen, Tendenz steigend. Svetlana Tichanowskaja von der Opposition wendete sich aus ihrem EU-Exil in Litauen auf ihrem Telegram-Kanal an die Demonstrierenden. Der kritische Punkt ist erreicht. Weitere Entlassungen, Exmatrikulationen und Repressionen werden das Regime mit der doppelten Geschwindigkeit zusammenbrechen lassen. Deshalb will das Regime uns einschüchtern. Aber es versteht nicht, dass die Angst sich bei den Belarusen in Entschlossenheit wandelt, bis zum Sieg zu gehen. Wir brauchen das Regime nicht mehr. Das ist gerade die Macht des Volkes, eine friedliche und nicht nachlassende Stärke der Bürger, die füreinander verantwortlich sind. Belarus hat am Sonntag seine Grenzen für Ausländer geschlossen. Das hatte der Grenzschutz bereits am Donnerstag überraschend angekündigt. Betroffen sind die Grenzen nach Polen, der Ukraine, Lettland, Russland und Litauen. Als Grund wurde die epidemiologische Lage in einigen Nachbarländern genannt. Bisher hatte die Behörde in Minsk die Gefahren durch die Corona-Pandemie kleingeredet.
Über den 12. Protestsonntag in Folge in Belarus berichtete Carla Engelhardt. Etwa 1.500 Kilometer weiter südöstlich ist die politische Lage längst nicht ganz so angespannt. Dennoch zeichnen sich in Georgien nach der gestrigen Parlamentswahl innere Konflikte ab. Es werden Zweifel am mutmaßlichen Sieg der Regierungspartei geäußert, was bedeuten könnte, dass die noch junge Demokratie im Land im Kaukasus vor einer Bewährungsprobe steht. Aus Tiflis dazu Gesine Dornblüt.
Mehrere Oppositionsparteien haben angekündigt, das Ergebnis der gestrigen Parlamentswahl in Georgien nicht anzuerkennen. Am Nachmittag versammelten sich zunächst einige hundert ihrer Anhänger vor dem Parlament im Zentrum von Tiflis. Unter ihnen der 27-jährige Arzt Tornike. Die meisten jungen Leute, mit denen ich Kontakt habe, glauben, dass die Wahl gefälscht wurde. Deshalb bin ich hierher gekommen. Wähler wurden bestochen, bei der Auszählung wurde gefälscht. Nach Auszählung des größten Teils der Stimmen liegt die Regierungspartei Georgischer Traum des Milliardärs Bidzina Iwanischwili weit vorn. Sie kommt demnach auf rund die Hälfte der Wählerstimmen. Die größte Oppositionspartei, die Vereinte Nationale Bewegung von Ex-Präsident Michail Saakaschwili, erreicht nach bisherigem Stand etwa ein Viertel der Stimmen. Außerdem dürften etwa 7 weitere Parteien ins Parlament einziehen, deren Zustimmung liegt allerdings jeweils nur bei wenigen Prozent. In einigen Wahlbezirken könnte ein zweiter Wahlgang nötig werden, wenn dort keiner der Direktkandidaten die erforderliche absolute Mehrheit erhält. Nach Angaben einheimischer Wahlbeobachter war der gestrige Tag von zahlreichen Verstößen geprägt. Vor mehreren Wahllokalen kam es zu Schlägereien. Transparency International Georgien mit 600 Beobachtern vor Ort sprach von einem Rückschritt gegenüber der Parlamentswahl vor 4 Jahren. Internationale Beobachter waren wegen der Corona-Pandemie nur in geringer Zahl angereist. Tini Cox, Leiter der Delegation des Europarates, beurteilte die Wahl trotz allem im Großen und Ganzen als fair.
Overall, these have been free elections, which is quite something.
Allerdings, so Cox, gäbe es durchaus Verbesserungsbedarf, was die Fairness angehe. In einem doch recht armen Land wird so viel Geld für den Wahlkampf ausgegeben, ohne Begrenzung nach oben, da versteht jeder, dass das gefährlich ist. Der Europarat und die OSZE-Wahlbeobachter haben mehrfach darum gebeten, das zu ändern, damit die Bürger sehen, woher das Geld kommt, wohin es geht. Georgien hat ein Assoziierungsabkommen mit der EU unterzeichnet und ist dabei, damit verbundene Reformen umzusetzen. Der Großteil der Bevölkerung und auch die meisten Parteien streben eine Mitgliedschaft in der EU und in der NATO an. Der Politologe Corneli Kakaccia vom in Tiflis ansässigen Think Tank Georgian Institute of Politics gibt allerdings zu bedenken, vergessen Sie nicht, Georgiens Demokratie ist nicht gefestigt. Georgien ist erst eine aufstrebende Demokratie. Wir müssen die Institutionen stärken und das ist bisher nicht geschehen. Demokratie hängt auch mit politischer Kultur zusammen. Im Endeffekt ist das hier immer noch ein postsowjetisches Land. Georgiens Demokratie fehlt es an Reife.
Gesine Dornblüt berichtete, in Georgien droht also nach der Wahl ein politischer Konflikt. Nach dem kommenden Dienstag könnte das auch für die USA gelten. Tatsächlich erwarten nicht wenige dort keinen reibungslosen Ablauf der Präsidentschaftswahl bzw. der demokratischen Machtübergabe, falls Donald Trump gegen Joe Biden verlieren sollte. Der Amtsinhaber will das natürlich verhindern und mobilisiert im Wahlkampf-Endspurt noch einmal alle Kräfte, sein Herausforderer aber auch, wie Markus Pindur berichtet.
Einen Außenseiter hätten die Menschen in Pennsylvania vor 4 Jahren gewählt, der es mit dem politischen Establishment aufgenommen habe und dafür wiedergewählt werden müsse. Das ist die alte Botschaft, die Donald Trump erneut unter das Wahlvolk bringen will. Seine Fans lieben ihn nach wie vor. Dicht gedrängt, meistens ohne Atemmaske, jubeln sie ihm zu. Allein gestern hielt Trump 4 Wahlkampfveranstaltungen in Pennsylvania ab. Einer von 3 Staaten des Mittleren Westens, die er 2016 Hillary Clinton mit hauchdünner Mehrheit abgenommen hat und die ihm den Wahlsieg beschert haben. Heute hat Trump Michigan, Iowa, North Carolina, Georgia und Florida im Visier.
And if I don't look like a typical politician, that's very simple. It's because I'm not a politician.
Ob seine Anti-Establishment-Botschaft noch einmal so verfängt wie vor 4 Jahren, wird sich zeigen. Die Corona-Krise ist in den USA das Hauptthema dieser Tage. Die Bilanz der Regierung bei der Pandemiebekämpfung ist schlecht und Trump versucht deshalb, den Blick auf die wirtschaftliche Lage zu richten, die sich im 3. Quartal deutlich verbessert hat. Doch das wichtigste Thema für die Wähler ist Corona. Die in den letzten Wochen in die Höhe schießenden Infektions- und Todeszahlen sind besorgniserregend. In den 3 Mittelwest-Bundesstaaten Michigan, Wisconsin und Pennsylvania liegt Trump im statistischen Mittel der Umfragen hinter Biden und das schon seit Wochen. Doch den notorisch unzuverlässigen Umfragen in den Einzelstaaten mag niemand vertrauen, am wenigsten die Demokraten. Deshalb ist auch das Biden-Team verstärkt im Mittelwesten unterwegs. Den strategischen Fehler der Clinton-Kampagne, die Region stiefmütterlich zu behandeln, will man nicht noch einmal machen. Die Midwest-Staaten sind für Biden so wichtig wie Florida für Trump. Bidens Hauptwahlkampfthema, die Untätigkeit der Trump-Administration in der Corona-Krise. Amerika stehe an einem Scheideweg und müsse eine Schicksalswahl treffen.
It's time for Donald Trump to pack his bags and go home. We're done with the chaos.
Es ist Zeit, dass Donald Trump seine Sachen packt und heimfährt. Wir haben genug vom Chaos, von den Tweets, der Wut, dem Hass, dem Versagen, der Weigerung, Verantwortung zu übernehmen. Vor uns liegt viel Arbeit. Der Präsidentschaftsbewerber verspricht einen Covid-Aktionsplan und koordiniertes Handeln gegen die Pandemie. Bidens wichtigster Wahlkampfhelfer Barack Obama tourt mit ihm durch die USA und auch sein Hauptthema ist Corona.
The federal government has had an opportunity to respond for months.
Die Bundesregierung hatte 4 Monate Zeit, auf die Pandemie zu reagieren. Trump behauptet am Ende dieses Wahlkampfes, die Presse sei zu fixiert auf Covid. Könnt ihr euch erinnern, als die Republikaner sagten, lasst die Automobilindustrie in Detroit pleite gehen? Sie könnten jetzt genauso gut sagen, lasst Amerika Covid bekommen.
Berichtet aus Washington Markus Pindur. Und jetzt ist wie immer um diese Zeit für unsere Presseschau, zusammengestellt von Andreas Diehl. Martin Schaller präsentiert sie.
Ein Thema ist die Einigung der Kandidaten für den CDU-Vorsitz auf einen Termin für den Parteitag. An der Schwelle zum düsteren Lockdown-November haben die Christdemokraten fürs Erste die Kurve in der Führungskrise gekriegt, schreibt die Volksstimme aus Magdeburg. Der neue Vorsitzende soll Mitte Januar gewählt werden. Es wurde Zeit, die CDU war auf dem besten Wege, medial seziert zu werden. Der neue Termin steht wie ein Schutzschild vor dem Adenauerhaus. Hinter den Fassaden dürfte es aber weiter brodeln. Und die Südwestpresse aus Ulm bemerkt, ziemlich genau 6 Tage hat der Ausnahmezustand in der CDU gedauert. Eine knappe Woche, die die Christdemokraten und wohl auch viele ihrer Wähler das Gruseln lehrte. Der parteiinterne Wahlkampf um das Spitzenamt, den die Union so gerne als fröhlich-demokratisches Fest inszenieren wollte, der aber längst zu einer nervenraubenden Angelegenheit geworden ist, drohte vollends außer Kontrolle zu geraten. Der Münchner Merkur kritisiert die Rolle von Friedrich Merz. Er trägt nach seinen polternden Angriffen auf das CDU-Establishment nun das Keinsmal des Sauerland-Trumps, dem der eigene Erfolg wichtiger ist als die Partei. Dass es so weit kommen musste, ist aber nicht nur seine Schuld. Es ist eine Lachnummer, dass just die Merkel-Partei, die Bürgern, Eltern, Gastronomen in der Corona-Krise so viel Veränderung und Improvisationstalent zumutet, selbst an der vergleichsweise simplen Organisation eines digitalen Parteitags scheiterte. In einem hat Friedrich Merz vollkommen recht, betont der Reutlinger Generalanzeiger. Den Christdemokraten läuft die Zeit davon. Im Superwahljahr 2021 braucht die CDU eine klare Führung, die nicht nur Parteimitgliedern, sondern auch Wählern vorgibt, wohin der Zug CDU fährt. Der Kölner Stadtanzeiger befasst sich mit den verschärften Corona-Beschränkungen, die in wenigen Minuten in Kraft treten. Die Regierung hat eine Therapie verordnet, für die einiges spricht. Denn wenn Kontakte reduziert sind, liegt es nahe, dass das Virus sich weniger ausbreiten kann. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe überlegen. Im Detail werden sich in den kommenden Tagen sicher noch einige Fragen und strittige Punkte ergeben. So wirkt etwa die Begründung, weshalb Friseurläden offen bleiben dürfen, Nagelstudios aber schließen müssen, alles andere als überzeugend. Abgesehen von solchen Ungereimtheiten ist es ein gutes Zeichen, dass Bund und Länder nun wieder an einem Strang ziehen. Dagegen bemängelt die Rheinpfalz aus Ludwigshafen, Statt mit der Schrotflinte zu schießen, sollte die Politik genau zielen, indem sie Risikogruppen konsequent schützt, etwa durch verbindliche Schnelltests in Senioren- und Pflegeheimen und die Einhaltung von Hygieneregeln, beispielsweise bei großen Menschenansammlungen, konsequenter kontrolliert.
Und das war die Presseschau, zusammengestellt von Andreas Diehl, präsentiert von Martin Schaller. Ab 5.05 Uhr begrüßt sie Friedbert Meurer mit den Informationen am Morgen, dann unter anderem mit einem Interview mit Friedrich Merz um 7.15 Uhr, unter anderem zu den Querelen rund um den CDU-Parteitag. Und das war der Tag im Deutschlandfunk heute mit Peter Sawicki.